Hallo liebe Hörer vom Netzpolitik-Podcast. Wir haben uns heute hier versammelt zu zweit, Markus Beckedahl und Konstanze Kurz, weil wir über ein Jubiläum sprechen wollen, was einerseits durchaus ein bisschen gruseliges Kapitel von Netzpolitik.org war, aber auch ein Grund zur Freude in gewisser Hinsicht. Und darüber wollen wir heute sprechen, ein bisschen rückblickend. Denn es sind jetzt 5 Jahre vergangen, seit die Einstellung des Verfahrens gegen Markus Beckedahl und André Meister hier in der Redaktion von Netzpolitik.org geschehen ist. Und ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, mal zurückzublicken. Vielleicht wollen wir mal anfangen damit, was wir darüber zusammenfassen müssen, wenn jemand in der Zeit noch gar nichts von Netzpolitik.org gewusst hat. Markus wird jetzt mal sagen, sozusagen, wie ihn an dem Tag die Information erreicht hat.
Man muss dazu sagen, 2015 war das. Wir saßen mit 5 Personen auf 3,5 Stellen verteilt in einem Zimmer, in einem Gemeinschaftsbüro in Berlin-Mitte, wo wir immer noch unsere Büros haben, aber mittlerweile mehr Räume. Und wir hatten in dem Frühjahr 2015 zwei größere Recherchen gemacht und Hintergrundpapiere oder Hintergrunddokumente auch mit veröffentlicht zu Ausbau der Massenüberwachung durch den Verfassungsschutz. Unser Ziel war damals, Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken, um eine gesellschaftliche Debatte zu bekommen, ob der Verfassungsschutz Mittel der Massenüberwachung überhaupt erhalten darf. Das warf verfassungsrechtliche Fragen auf, ob der außerhalb von Individualkommunikation einfach mal alles überwachen darf, was er möchte. Und dazu wurde das Ganze im Geheimen umgesetzt. Und die Bundesregierung versuchte damals auch noch den Eindruck zu ermitteln, dass man von den Snowden-Enthüllungen so mehr oder weniger aus der Zeitung erfahren hätte, um dann im Hintergrund nicht die Snowden-Enthüllung als Machbarkeitsstudie zu sehen und all das umzusetzen. Unter anderem mit den beiden Sachen. Wir hatten das Konzept zur Einrichtung einer Referatsgruppe 3C, erweiterte Fachunterstützung Internet im Bundesamt für Verfassungsschutz, veröffentlicht. Das war eigentlich relativ langweilig. Da ging es um, wir erstellen jetzt mal in einer Behörde eine neue Abteilung und dafür brauchen wir die und die Referatsstellen und sonst wie. Aber es zeigte auch oder es dokumentierte so den Ausbau des Überwachungsstaates anhand von Organigramm beziehungsweise anhand von Bürokratie.
Na, auch technische Möglichkeiten, die man haben wollte und Personal, die man dafür brauchte.
Genau, es gab ja noch ein anderes Papier, so ein ähnliches Papier, und zwar technische Unterstützung des Prozesses Internetbearbeitung. Ja, und das, als wir die Artikel veröffentlichten, gab es leider die Debatte nicht, die wir uns gewünscht hatten. Vor allen Dingen bei dem zweiten Artikel, da waren wir sowas von gefrustet, den stellten wir online morgens um 9 und um 9:07 Uhr verkündet Heiko Maas, dass er gleich zur Pressekonferenz einlädt, um die Vorratsdatenspeicherung wieder einzuführen. Da interessierte halt alle Welt und alle Medien nur noch die Vorratsdatenspeicherung, aber niemand irgendwie, was macht eigentlich der Verfassungsschutz? Also mit anderen Worten, unser Ziel einer gesellschaftlichen Debatte war zu dem Zeitpunkt Ende Juli 2015 leider nicht erreicht. Es hatte eine interessierte Öffentlichkeit erreicht, aber wir waren ein bisschen frustriert.
Und das war nicht wirklich der Einschlag, den wir erhofft hatten.
Genau.
Und auch die Brisanz ist, glaube ich, von vielen so gar nicht gesehen worden. Das hat uns ein bisschen geärgert. Also ich selber war noch ganz neu in der Redaktion. Ich habe noch sehr mit den Techniken gekämpft, aber Netzpolitik.org als kleine Redaktion hat da schon eine gewisse Tradition, über den Inlandsgeheimdienst zu berichten, vor allen Dingen aber auch die Tradition, Dokumente, die wir von Quellen bekommen, zu veröffentlichen. Das war damals schon Teil von so einer Redaktionskultur.
Ich habe das mal irgendwann eingeführt, als uns liegen Dokumente nicht nur vor, wie viele andere Medien schreiben, sondern wir veröffentlichen sie auch, um auch darzustellen, wir kommen aus dem Netz, wir sind es gewohnt, Quellen zu verlinken, wenn wir selbst Quellen haben und wenn wir der Meinung sind, ein öffentliches Interesse überwiegt dafür, dass die Quellen, die Quelldokumente veröffentlicht werden. Und wir sind auch überzeugt davon, sowas vor Gericht und in der Öffentlichkeit vertreten zu können, dieses öffentliche Interesse. Dann veröffentlichen wir sie auch, sofern nicht irgendwelche gute Argumente wie personenbezogene Daten da drin dagegen sprechen. Und in diesem Fall hatten wir es auch veröffentlicht. Vor allen Dingen, wir dachten uns die ganze Zeit, naja, also das Risiko besteht darin, dass wir eine Urheberrechtsabmahnung bekommen, weil wir Texte von anderen online stellen.
Ich glaube, es liegt auch noch mal ein bisschen daran, dass wir eine kleinere Plattform in diesem Bekanntheitssinne waren. Also die, wer uns las, hatte meistens noch ein Nischeninteresse, gar nicht mal unbedingt so, hatte noch nicht so eine große politische Relevanz, wie sich das später entwickelt hat. Also es war eher ein, ja, für Interessierte und weniger vielleicht für alle Menschen, die eben im Netz kommunizieren.
Ja, und dann, also wir hatten die beiden Artikel so im Frühjahr veröffentlicht und ich erinnere mich noch, um den Ende Juni herum las ich auf einmal in einem Deutschlandfunk-Artikel von einem Journalisten, wo wir wussten, der hat sogar eine gewisse Nähe zu Geheimdienstkreisen, dass aufgrund der Publikation eines Internetmediums irgendwie der Generalbundesanwalt gegen Quellen ermitteln würde. Und das kam mir damals schon recht merkwürdig vor.
Hast du eine Idee gehabt, dass du dich eventuell selbst treffen könntest?
Genau, aber da ging es halt um Quellen und vor allen Dingen waren wir halt auch damals überzeugt, sind es immer noch überzeugt, dass die von uns veröffentlichten Dokumente als Dienstgeheimnisse eingestuft waren. Es gibt verschiedene Geheimhaltungsstufen. Und Dienstgeheimnisse sind so die unteren beiden und es gibt das Cicero-Urteil vom Verfassungsgericht von 2005, was besagt, dass wegen des Verrates von Dienstgeheimnissen zwar gegen Quellen ermittelt werden kann, aber nicht mehr gegen Journalisten vorgegangen werden darf.
Ist ja auch irgendwie klar, man hat ja kein Dienstverhältnis als Journalist, sondern das Dienstverhältnis besteht ja letztlich zwischen dem, der da eben angestellt ist oder verbeamtet ist. Genau. Cicero-Urteil ist da, glaube ich, auch sehr klar.
Und wir gingen halt davon aus, okay, da läuft irgendwas, aber wahrscheinlich sind unsere Quellen davon betroffen und wir dachten, okay, uns kann das irgendwie nicht betreffen, also indirekt schon, aber nicht persönlich. Und dann weiß ich halt noch, dieser Moment am 30. Juli 2015, da kriege ich auf einmal einen Brief in einem gelben Umschlag irgendwie als Einschreiben übermittelt vom Generalbundesanwalt und ich öffne den und da steht drin, dass ja seit dass ich darüber informiert werde, dass gegen André, gegen mich, gegen unsere Quellen seit Monaten wegen Landesverrat ermittelt wird und dass man uns ja das sozusagen kundtun müsste. Und das war's so, wegen den beiden Artikeln.
Musstest du erstmal nachgucken, wie der Paragraph eigentlich lautet oder war der Landesverrat schon ein Begriff?
Na, also ich interessiere mich ein bisschen für Geschichte, deswegen wusste ich so ein bisschen, was für die Spiegel-Affäre war. Aber das war das einzige Mal, dass mir Landesverrat untergekommen ist. Natürlich musste ich auch erstmal nachschauen. Wir haben das dann, diesen Text ins Internet gestellt und haben ja auch erstmal ganz lange warten müssen, bis irgendwie Reaktionen kamen. Wie wir feststellten, war in jeder Redaktion oder waren in jeder Redaktion die Justiziare erstmal beschäftigt damit, irgendwie nachzuschlagen, was denn Landesverrat ist, weil es gab es zweimal in der Geschichte Deutschlands vorher, einmal halt die Spiegelaffäre 62 und dann gab es wohl nochmal einen Fall irgendwie, dass ich weiß nicht, konkret oder ja, ein Medium in den 80er Jahren irgendeine Telefonnummer von irgendeinem Terroristen oder irgendwie sowas veröffentlicht.
Also wer jetzt nicht kennt, konkret ist eine relativ linke Zeitschrift, die doch immer noch gibt.
Genau, aber das waren so die einzigen Fälle und wir wussten halt auch gar nicht so genau, was bedeutet das und haben dann auch erstmal nachgeguckt und ich lese mal kurz vor. Also Landesverrat ist Paragraph 94 im Strafgesetzbuch. Da steht erstens, wer ein Staatsgeheimnis einer fremden Macht oder ihrer Mittelsmänner mitteilt oder sonst an einen Unbefugten gelangen lässt oder öffentlich bekannt macht, um die Bundesrepublik Deutschland zu benachteiligen oder eine fremde Macht zu begünstigen und dadurch die Gefahr eines schweren Nachteils für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland herbeiführt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.
Und das heißt, wir haben zwei Elemente. Es muss sich einmal um ein Staatsgeheimnis handeln und zum anderen um die Tatsache, dass man einen Schaden zufügen will, also was hier Benachteiligung heißt, also diese beiden Elemente. Aber wie schnell hast du denn eigentlich dann mal einen Juristen konsultiert? Oder sind sozusagen an diesem Tag erstmal noch mal die normalen Redaktionstätigkeiten durchlaufen worden?
Also wir haben das online gestellt und natürlich ging es dann erstmal auf Twitter total ab. Dann stiegen die Blogs ein und nach einer Stunde hatte ich BBC World News als erstes Medium am Telefon. Dann wussten wir schon, es wird ein bisschen größer, wir müssen mal kurz nachschlagen, was Landesverrat auf Englisch heißt. Das ist Treason, weiß ich jetzt mittlerweile. Aber es war ja nichts, was man so lernte im Unterricht. Und dann kam auch schon die Tagesschau vorbei. Und dann war eigentlich sozusagen, wir hatten aber auch schon von Juristen aus unserem Umfeld gehört, so hey, also eure Motivation muss gewesen sein, hier die Bundesrepublik zu schädigen. Und da war uns vollkommen klar, unsere Motivation war, hier darauf hinzuweisen, dass möglicherweise andere im Namen der Sicherheit die Bundesrepublik schädigen, weil sie möglicherweise verfassungsrechtlich problematische oder Grenzüberschreitungen vollziehen und dass darüber eine öffentliche Diskussion benötigt wird.
Nun hattet ihr immer so zwei Ebenen. Einmal diese redaktionelle Arbeit, die die Redaktion eben betrifft und die politischen Ziele, die man hat. Aber das hat ja in diesem Fall auch eine ganz konkrete persönliche Ebene, weil ja klar ist, da wird gegen zwei Personen ermittelt. Wie hast du sozusagen diese Ambivalenz damals irgendwie überbrückt?
Also das war natürlich sehr surreal, wenn man bedenkt, dass wir irgendwie sehr unterfinanziert hier sitzen, eigentlich nur unsere Arbeit machen wollen und auf einmal wirst du damit bedroht, dass dir mindestens 2 Jahre Gefängnis drohen. Im Tagesschau-Videotext stand irgendwie auf Landesverrat steht bis zu lebenslänglich. Das hatte meine Mutter damals da gelesen, neben meinem Namen, bevor ich ihr überhaupt sagen konnte, weil dass da was los ist. Also da hast du auch erstmal deine Mutter am Telefon, die dann tagelang oder wochenlang nicht mehr schlafen konnte. Und du, also es war so surreal, dass uns klar war, ey, wir leben in Deutschland, alle halten die Pressefreiheit hoch. Das kann doch nicht sein, dass Journalisten hier von diesem Geheimdienstapparat quasi bedroht werden dafür, dass wir einfach nur unsere Arbeit machen und Licht ins Dunkle des Ausbaus des Überwachungsstaates bringen.
Und wie schnell war dir aber klar, dass da kommt auch eine riesengroße Soli-Welle? Also wie schnell ist dir das an dem Tag klar geworden?
Also es war natürlich ziemlich schnell klar, wie was für eine große Symbolik Landesverrat hat. Also es war ein geiles Hashtag, ne? Also sie hätten uns auch wegen Paragraph 93 Offenbaren von Staatsgeheimnissen angehen können. Das hätte wahrscheinlich keiner verstanden. Aber Hashtag Landesverrat war natürlich super. Es ging ja so schnell so durch. Es war ja schon eigentlich fast die Gefahr, dass am nächsten Tag, also donnerstags kriegten wir das Schreiben, freitags nachmittags hatte Heiko Marschorn als Justizminister damals das erste Mal seinen Urlaub unterbrochen und gesagt, wir kümmern uns hier, das kann ja so nicht sein. Und dann sagten schon wieder die ersten Medien Berichterstattung ab. Aber es ging halt jeden Tag weiter. Samstags hatten wir noch eine Demo in Berlin, wo
eine
wir
große
auch
Demo, ja.
Am Anfang überlegen waren, vielleicht ist das ein bisschen blöd vom Signal, wenn wir da nur mit den üblichen Freunden und Verdächtigen stehen. Aber da waren dann 2000 Menschen da und Zeit Online titelte 2500 Landesverräter. Das war wahrscheinlich die größte Demo für Pressefreiheit in Deutschland. Geschichte.
Wir sollten vielleicht mal das Setting, wer sich jetzt nicht so konkret erinnert, an die Handelnden mal kurz beschreiben. Also wir hatten einen Innenminister, der hieß Thomas de Maizière, CDU. Wir hatten einen Justizminister, der hieß Heiko Maas von der SPD. Wir hatten eine wichtige Staatssekretärin, die hieß Emily Haber im Innenministerium, genau. Wir hatten Harald Range, der war damals der Generalbundesanwalt. Und wir hatten den ja heute indiskutablen Hans-Georg Maaßen als Chef des Inlandsgeheimdienstes, also Bundesamt für Verfassungsschutz. Das waren so die Handelnden. Wir hatten aber auch gleich sozusagen recht schnell Informationen darüber, wer diese ganzen Ermittlungen eigentlich angestoßen hat. Wie viel, oder wenn du jetzt im Nachhinein sagen würdest, wie viel Zeit hat es gebraucht, um das so aufzudröseln, dass man auch als Betroffener wusste, wer steckt eigentlich dahinter?
Also es hat eine Zeit lang gedauert. Wir uns sind dann irgendwann auf eine Presseanfrage hin vom Innenministerium die Strafanzeigen zugeschickt worden, die Hans-Georg oder im Auftrag von Hans-Georg Maaßen vom Verfassungsschutz beim Generalanwalt in Berlin gestellt worden sind.
Und die auch zum LKA kamen, die haben wir auch veröffentlicht.
Genau, war wo auch noch für mich ein bisschen absurd war. Zweimal war mein Name falsch geschrieben. Also ja. Vor allem, wenn ich so Pizza bestelle oder sonst wie im Internet, dann gebe ich so leichte Zahlendreher an. Und beides Mal hatten sie es geschafft, so auch Zahlendreher in die Anzeige reinzuschreiben, wo ich mir schon Angst hatte, dass die meine Pizzabestellungen überwachen. Aber wahrscheinlich einfach hat da keiner geachtet. Und die haben halt irgendwie diese Strafanzeigen gestellt, wegen auch schon explizit uns genannt, also nicht nur gegen die Quellen. Und irgendwo muss es da im Hintergrund nochmal nicht aktendokumentierte Kommunikation gegeben haben, weil die Strafanzeigen sind halt am Land Berlin gestellt worden und die sind sofort über den Staatsschutz quasi an die Generalbundesanwaltschaft nach Karlsruhe weitergeleitet worden.
Wir wissen aber von den Telefonaten, die es da gegeben hat, wir kennen nur nicht den Inhalt, denn die sind nicht aktenkundig. Wir wissen also nicht, was in diesen Telefonaten besprochen wurde. Aber auf jeden Fall wissen wir, dass das innerhalb von ganz kurzer Zeit geschehen ist.
Genau, wir wissen auch, dass Hans-Georg Maaßen in der Geheimdienstrunde der Bundesregierung außerhalb sozusagen der Tagesordnung die Betreffenden informiert hat, dass da was am Laufen ist. Also das klang so nach dem Protokoll so und dann erzählt noch kurz Hans-Georg Maaßen etwas, was nicht dokumentiert wurde explizit. Aber man konnte nachvollziehen, okay, da saß war eine Runde und wir haben dann auch mal rausgefunden oder größtenteils rausfinden können, wer in der Runde dabei war, indem wir alle Ministerien angefragt haben, wer denn dabei war und nur ein paar haben geantwortet, ein paar haben nicht geantwortet und die, die nicht geantwortet haben, waren die Verdächtigen, da wussten wir, dass irgendwie versucht man sehr viel geheim zu halten.
Es hat sich letztlich, wenn man das mal jetzt rückblickend sieht oder eigentlich auch schon damals in der Kommentierung, es hat sich eigentlich zu einer Staatsaffäre entwickelt. Also verschiedene Minister mussten sich rechtfertigen, natürlich auch der Generalbundesanwalt Harald Ranger. Es war auch gleich klar, dass es irgendwie so ein bisschen so eine Schulddebatte gab. Wer ist schuld dran? Also es war schon sehr hoch angehängt für eine relativ kleine Redaktion, weil es eben um so ein wichtiges Gut wie die Pressefreiheit ging. Also für mich erschien es zumindest rückblickend so, als wenn es auch sofort als eine sehr politische Affäre anerkannt wurde öffentlich.
Ja, das hat sich vor allen Dingen dann auch irgendwie noch ein bisschen verändert. Also wir müssen noch mal ein bisschen weiter zurückgehen. Also die Anzeigen waren wegen, ja, wir hätten Staatsgeheimnisse verraten. Die uns vorliegenden Dokumente, die wir veröffentlicht haben, die zeigten aber keine Stempel, dass das irgendwie Staatsgeheimnisse gewesen sein sollen. Also versuchte man beim Generalbundesanwalt über mehrere Monate Gutachter zu finden, die die These vom Verfassungsschutz bestätigen, dass es sich um Staatsgeheimnisse gehandelt hätte, um damit gegen uns vorgehen zu können. Und wir haben sozusagen Glück gehabt, dass alle Gutachter, die angefragt wurden, abgesagt hatten. Und zum Schluss war nur noch einer da, dem wir auch nachweisen konnten, dass er gewisse Kontakte zum Bundesnachrichtendienst hat.
Aber der war im Urlaub.
Der konnte der ist ganz lange in Urlaub gefahren dann irgendwann. Und dann hat man beim Generalbundesanwalt gemerkt, dass man laut Berliner Landesgesetz für Pressegesetz uns nach einem halben Jahr über die Ermittlung informieren müsste, weil sonst man Gefahr drohe, dass die Ermittlungen eingestellt werden müssen, weil Frist verpassen. Deswegen hat man uns eigentlich nur informiert und wäre der Typ nicht in Urlaub gefahren, hätte vorher sein Gutachten mit der Expertise, die angefordert wurde, sozusagen geschrieben, dann hätten wir wahrscheinlich durch eine Haus- und Redaktionsdurchsuchung davon erfahren. Und das war ein Zustand. Wir waren nicht darauf vorbereitet, dass man für unsere Arbeit in Deutschland, in Berlin, quasi damit rechnen muss, als Journalist irgendwie vom Staatsschutz und vom Generalbundesanwalt, also von den quasi diejenigen, die Terrorverdächtige suchen, zu Hause besucht zu werden.
Wir sehen das jetzt mal ein bisschen vom Ende her. Also wir wissen alle, oder die meisten jeweils, hoffe ich, die hier zuhören, dass es gut geendet ist, in dem Sinne, dass eben die Ermittlungen eingestellt wurden. Das ist ja auch der Grund, warum wir uns heute am fünfjährigen Jubiläum zusammenfinden. Aber aus der damaligen Sicht geht es ja nicht nur um die Hausdurchsuchung, sondern um ein ganzes Tableau von technischen Möglichkeiten der Überwachung, die sich mit solchen Ermittlungen verbinden. Ich glaube, das sollte man nochmal erwähnen. Welche Möglichkeiten hätten die Ermittler gehabt, euch auszuspionieren aufgrund dieser Vorwürfe?
Landesverrat kannst du neben Terrorismus einsortieren. Also alles, womit man 2015 gegen mutmaßliche Terroristen hätte vorgehen können, hätte man gegen uns einsetzen können. Wir haben zumindest von der Bundesregierung gehört, dass das Bundeskriminalamt auch aus Sensitivität für das Thema diese Überwachungsmaßnahmen noch nicht außerhalb von Kontoabfragen und Meldeabfragen sozusagen getätigt hätte. Wir wissen aber nicht, ob beispielsweise nicht der Verfassungsschutz mit solchen Methoden gegen uns damals oder davor oder danach vorgegangen ist. Und das ist ein großes Problem, dass wir darüber keinerlei Transparenz haben, aber offensichtlich da im Zentrum deren Begierde standen. Und uns war damals auch schon klar, dass wir wahrscheinlich rausgepickt werden, weil das war ja so auch die Zeit der Snowden-Enthüllungen, wo auch quasi unser Weg, Dokumente zu veröffentlichen, damit sich Lesende aus Originalquellen informieren können, unsere Arbeit auch reflektieren, kontrollieren können, dass das dass das immer mehr in Mode kam, auch unter anderen Journalisten, dass das natürlich nicht gern gesehen wurde auf Seiten vor allen Dingen des Geheimdienstapparates und dass wir das damals und auch viele andere Beobachtende schon gesehen haben, dass es eine Drohkulisse, die aufgebaut wird. Man nimmt sich die kleinsten, also und vermeintlich irgendwie ungefährlichsten in dem Sinne, gegen die kann man am besten vorgehen, also uns raus, anstatt gegen irgendwie den Spiegel mit seinen Justiziaren und so weiter vorzugehen und sendet damit ein Signal an alle anderen, wir schießen jetzt zurück, wenn ihr uns noch weiter irgendwie versucht, irgendwie hier Licht ins Dunkle des Überwachungsstaates zu bringen.
Vielleicht sollte man noch mal ganz kurz über die Person von Hans-Georg Maaßen reden. Der war ja sozusagen der Initiator dieses ganzen Fadens, der sich dann da so aufdröselte. Wir wissen heute über ihn mehr. Einfach, denke nachdem er zum Rücktritt wegen einer anderen Staatsaffäre gezwungen wurde, hat er ja mittlerweile sich so als so ein Twitter-Kommentierer herausgestellt, der sich mehr und mehr auch radikalisiert. Also man kann ihn heute, glaube ich, mit Fug und Recht als Rechtspopulist oder sogar noch weiter rechts verorten. Aber damals war er ja ein angesehener Inlandsgeheimdienstchef, der auch vom Minister de Maizière immer wieder konsultiert wurde. Der war damals auch im öffentlichen Diskurs öfter mal mit einer politischen Kommentierung dabei, also eher ein angesehener Mann. Der hatte schon immer einiges am Stecken, kann man schon sagen, wenn man so auf die Karriere von dem Mann guckt, aber der galt ja als angesehen. Hattest du irgendwann den Eindruck, dass der Stuhl von Hans-Georg Maaßen damals schon gewackelt hat?
Es gab halt den kurzen Moment, ne? Also wie gesagt, Donnerstag kriegen wir das Schreiben, Freitagnachmittag sagt Heiko Maas, keine Panik, Samstag machen wir unsere Demo, danach dachten wir, okay, ist alles vorbei und ich wach sonntags auf und wir stellen auf einmal fest, oh, da ist irgendwas im Argen, weil Harald Range, der Generalbundesanwalt, zeigte auf Maaßen und meinte so, der ist schuld, der hat mir das eingebrockt und Hans-Georg Maaßen meinte, ich bin vollkommen unschuldig, das macht hier alles der Generalbundesanwalt. Und da war spätestens auch sehr vielen anderen Medien klar, Moment mal, also hier gibt es irgendwie jetzt gerade jeder versucht, dem anderen die Schuld zuzuschieben. Und das führte dazu, dass irgendwie hinter den Kulissen wohl das Justizministerium irgendwie Druck ausübte auf den Generalbundesanwalt von wegen so, hey, die hatten gar nicht die Motivation, uns zu schädigen. Das könnt ihr überall lesen, das sagen die schon die ganze Zeit. Also müssen diese Ermittlungen auch schnell eingestellt werden, weil auch ja, die Teile der Bundesregierung hatten kein Interesse an dieser Diskussion. Das muss man auch sagen, es war nicht die Bundesregierung gegen uns, sondern Teile des Staates waren gegen uns und andere Teile des Staates fanden unsere Arbeit gut. Wir hatten ja kurz vorher noch ausgezeichnetes Land der Ideen sozusagen bekommen.
Da muss man vielleicht mal den Unterschied machen zwischen Innen- und Justizressort. Unser Eindruck in der gesamten Zeit war eigentlich, dass sich der SPD-Justizminister Heiko Maas ganz anders positioniert hat als das Innenministerium. Das war, glaube ich, deutlich. De Maizière hat selber wenig gesagt, war mein Eindruck. Emily Haber, die das ja auch politisch zu verantworten hat als Staatssekretärin, war öffentlich im Prinzip nicht präsent, hat sich nicht geäußert, sondern blieb dann am Ende hängen in diesem Disput zwischen Maas und Range. Und Range wurde ja dann in den Ruhestand versetzt. Ja.
Genau, der wurde Dienstag in den Ruhestand gesetzt. Dann haben sich alle auf Maas eingeschossen. Wie könne er als Justizminister gegen sowas vorgehen? Und damit war dadurch, dass auch die ganzen Rechten und Konservativen sich auf Maas eingeschossen haben, war Maaßen raus. Also man hatte mit dem Generalbundesanwalt ein Bauernopfer. Einer musste halt gehen. Dann haben sich alle sozusagen vom rechten Lager und von den Geheimdiensten auf Maas eingeschossen. Der ist der Schuldige, weil unser armer Generalbundesanwalt musste gehen, dafür seinen Job gemacht hat, in Anführungszeichen. Und Maaßen war sozusagen der Lächelnde, der die ganze Zeit so als Imperator im Hintergrund wirkte und sagte, ich habe damit nichts zu tun, gehen Sie weiter.
Maas als Minister war damals auch noch, hatte glaube ich nicht so ein Standing wie heute, der ist ja heute Außenminister, der galt noch so ein bisschen als Novize, der war gerade sozusagen erst aus Saarbrücken nach Berlin gekommen, der war noch nicht so vernetzt in Berlin. Der war also in gewisser Weise auch ein praktisches Opfer. Aber am praktischsten für uns war natürlich auch, dass sich die Informationen so tröpfchenweise kamen und dann man sehr viel mehr Tage, als vielleicht zu erwarten gewesen wäre, überhaupt eine politische Debatte hatte, weil es so stückchenweise kam und weil sich, muss man wohl auch lobend erwähnen, die Opposition im damaligen Bundestag mit parlamentarischen Fragen natürlich beteiligt hat und überhaupt in diese politische Debatte mit eingestiegen ist. Also wir hatten nicht nur andere kritische Journalisten auf unserer Seite, sondern durchaus auch die politische Opposition, die ganz grundsätzliche Fragen geklärt haben wollte.
Man muss dazu sagen, ne, wir hatten ja nicht nur das, wir hatten ja auch eine riesige solidarische Unterstützung. Also einerseits aus der Zivilgesellschaft, dann aus aus Oppositionsparteien, aber auch aus von Regierungsseite von Teilen. Dann vor allen Dingen vom fast kompletten Journalismus, bis auf die FAZ. Die FAZ waren so quasi die einzigen, die uns in mehreren Artikeln versucht haben, auch den Journalismusstatus abzusprechen und so als Aktivisten hinzustellen, weil als Aktivisten hätten wir nicht irgendwie den Schutz der Pressefreiheit in diesem Fall gehabt, den wir so hatten. Und das war schon ein bisschen merkwürdig, dass die eigentlich so quasi eine Kampagne gefahren haben, aber der Rest sehr solidarisch hinter uns stand und natürlich auch sah, was da eigentlich vorgeht, dass das eines der größten Bedrohungen für die Pressefreiheit in Deutschland in den letzten Jahrzehnten war. Und wir kamen uns halt die ganze Zeit in so einem surrealen Film vor, wo man morgens aufwacht und denkt, jetzt ist alles vorbei. Und dann steht morgens die Tagesschau da im Büro und möchte irgendeinen O-Ton haben. Und dann gehen die wieder und man denkt sich, jetzt ist alles vorbei. Und dann kommt die Tagesschau wieder, weil sich irgendwas radikal verändert hat. Und also wir kamen zu überhaupt nichts, weil ein Telefonat nach dem anderen. Dann hatten wir noch irgendwann die Absurdität, dass auf einmal ganz viele Leute bei uns im Büro standen, die irgendwie Chips im Kopf befürchteten und sonst wie und uns als Retter aller Entrechteten
sahen. Ich habe damals einen kompletten Tag am Telefon verbracht das war dann schon 10 Tage später oder so, mit Leuten, die alle Aluhüte brauchten. Also das, ich weiß gar nicht, so eine Welle haben wir danach nie wieder hier erlebt, oder? Das ging wirklich tagelang.
Genau. Und dann.
Aber du hast im Prinzip auch kaum schlafen können. Du hast eigentlich, so einen 20-Stunden-Tag gehabt in der Zeit, oder?
Ja.
Also wir waren alle, glaube ich, ziemlich durch, aber du warst, glaube ich, am meisten betroffen, weil du die Medienarbeit ja auch noch machen musstest. Also klar, jeder wollte ja auch ein Statement. Hier standen die in dem kleinen Büro dann auch an.
Ja, also das hatten wir auch noch nie, dass irgendwie quasi die Kamerateams Schlange stehen und so. Aber dann, also nach 7 Tagen, 8 Tagen war das dann mit der Einstellung insofern vorbei, dass halt der Generalbundesanwalt quasi in einstweiligen Ruhestand versetzt wurde und die erste Amtstat seines Nachfolgers war wohl irgendwie zu unterschreiben, die Ermittlungen werden eingestellt. Was aus unserer Sicht, wo wir immer noch nicht ganz wissen, ob das beruhigend war, weil so eine Einstellung aufgrund von einer öffentlichen Debatte ist natürlich so wie so ein Freispruch zweiter Klasse. Wir waren und sind überzeugt, dass diese ganzen Ermittlungen vollkommen falsch waren, dass wir vollkommen unschuldig waren und wir hätten das natürlich gerne vor Gericht verteidigt und vor allen Dingen, wir hatten halt auch dankenswerterweise viele Spenden bekommen, um komplett alle Instanzen hätten durchklagen zu können, um unsere Freiheit zu verteidigen und unsere Unschuld zu beweisen. Das wurde uns dann leider durch die Einstellung genommen. Glück im Unglück, uns ist viel Zeit vor Gericht erspart worden. Wir haben auch ausreichend Geld gehabt, was wir dann nicht für Anwälte und Gerichte ausgeben mussten, sondern quasi in den Ausbau unserer Redaktion stecken konnten. Aber ja.
Es gab damals auch keinen ernstzunehmenden Juristen, wirklich keinen. Und da haben wir ja durchaus sehr viele Zuschriften gehabt, der oder die gesagt hätte, oh, das hat Hand und Fuß. Also ich denke mal, wir hätten wahrscheinlich nicht mal über so viele Instanzen gehen müssen. Aber ich glaube, mit der Solidarität und auch letztlich dem Geld, den vielen Spenden, die wir da erhalten haben, hatten wir natürlich auch ein bisschen geraden Rücken. Denn da durchzukämpfen ist ja auch so ein bisschen kämpferische Attitüde, die wir dann irgendwie hatten in der Zeit. Also es war, ich glaube nicht, dass irgendjemand in der Redaktion und die ihr als beide Betroffenen schon gar nicht irgendwie duckmäuserisch waren, sondern im Gegenteil. Von Anfang an war das eher auch so ein bisschen gegenhalten.
Ja.
Jetzt wollen wir nochmal, wir wollen nicht so lange werden. Wir wollen einfach sozusagen ein bisschen reminiszieren, aber nicht so lange. Aber jetzt sind 5 Jahre rum. Wollen wir nochmal kurz über die Pressefreiheit und über vielleicht die Presse überhaupt in diesem Land reden und was sich verändert hat? Wie würdest du das sehen?
Na, also erstmal, damals war ja schon klar, und das war dann auch vom damaligen Justizminister Maas auch schon angekündigt, okay, es gibt hier ein Damoklesschwert mit diesem Landesverrat oder dem Offenbaren von Staatsgeheimnissen, mit dem der Staat gegen Journalisten vorgehen könnte, auch wenn ein öffentliches Interesse sozusagen einer Veröffentlichung besteht. Und Maas hatte damals angekündigt, eine Reform zu machen, um quasi Journalisten davon auszunehmen, damit auch klar ist für die Zukunft, dieses Damoklesschwert, das packen wir weg, das kann euch hier nicht mehr gefährden, wenn ihr irgendwie heikle Recherchen macht. Daraus ist nichts geworden. Das heißt es immer nur so, die unionsgeführten Ministerien würden sich dagegen wehren, aber es fehlt hier eine Klarstellung sozusagen und ein besserer Schutz. Dann ist uns irgendwann aufgefallen, dass eine neue Bedrohung entstanden ist oder damals entstand. Und zwar hat man im Anhang der Vorratsdatenspeicherung die sogenannte Datenhehlerei noch reingepackt. So, ich glaube, Strafgesetzbuch 303c. Eigentlich gedacht dafür, was passiert, wenn jemand irgendwie eine Datenbank mit lauter Kreditkarteninformationen verteilt, dass man das irgendwie besser klärt. Aber wir fanden auch raus, damit hätte man uns auch im Landesverrat angehen können, weil es geht auch schon, dass gegen Datenhehlerei ermittelt werden kann, wenn jemand ein PDF, was irgendwie nicht zur Veröffentlichung gedacht ist, jemand anderem schickt. Und auch wenn dann man im letzten Teil der Debatte nochmal aus dem Justizministerium damals reingeschrieben hat, aber Journalisten sind geschützt, so haben wir damals festgestellt, nee, unsere Arbeit ist nicht geschützt, weil wir sind eine sehr kleine Redaktion, die mit vielen ehrenamtlichen Helferinnen im Umfeld in einem Ökosystem zusammenarbeitet. Wir sind darauf angewiesen, weil wir können uns das nicht leisten, dass uns auch Juristen pro bono unterstützen, dass uns Datenjournalisten, unterstützen, sozusagen ehrenamtlich, und die wären dann, wenn wir einfach nur so auch Datensätze mal teilen würden, wäre das Damoklesschwert darüber, dass die halt nicht wie wir als berufsmäßige Journalisten, die wir unser Geld damit verdienen, von der Pressefreiheit und diesen Ausnahmen da gedeckt sind. Wir sind dann damals mit der frisch gegründeten Gesellschaft für Freiheitsrechte oder haben sozusagen einen Teil der Spenden investiert in eine Verfassungsklage zusammen mit noch Reporter ohne Grenzen, glaube ich, und anderen Medien wie Heise. Aber eigentlich war das unsere Finanzierung, um das mal wahrscheinlich im Verfahren der Vorratsdatenspeicherung, weil dasselbe Gesetzespaket, irgendwie vom Verfassungsgericht klären zu lassen und hoffentlich quasi da eine Klarstellung zu bekommen.
Aber diese Verfassungsbeschwerde läuft ja noch. Also da haben wir noch keine Entscheidung. Also 5 Jahre ist eine lange Zeit, aber die GFF-Verfassungsbeschwerde war auch erst danach. Aber das ist ein Teil der Gelder, die sozusagen darin investiert werden konnten letztlich.
Genau, wir dachten halt, okay, die Spenden waren für unsere Unterstützung, aber auch für den juristischen Kampf für Pressefreiheit, also investieren wir da einen Teil.
Aber ich will die Frage trotzdem nochmal ein bisschen größer stellen, weil mein Eindruck ist, dass sich seit dieser ganzen Landesverratsaffäre auch nochmal was anderes getan hat in Bezug auf die Presse. Wir hatten zwischendurch noch in die Media-Verfahren. Wir haben vor allen Dingen aber, glaube ich, eine Form von gesellschaftlicher Debatte, die mit den Medien zu tun hat, die sich verändert hat. Also das ist noch nicht irgendwie trampös hier. Ja, wir haben, glaube ich, noch nicht so eine gespaltene öffentliche Wahrnehmung, dass man gar nicht mehr über Themen sachlich debattieren kann. Aber da hat sich schon, finde ich, eine Menge getan.
Andererseits haben wir aber auch noch die andere Entwicklung. Wir hatten ja danach noch 2 große Fälle, wo Pressefreiheit in Deutschland diskutiert wurde. Das eine war Böhmermann. Also da ging es schon mal an Erdogan und dann Deniz Yücel, da ging es auch um Erdogan sozusagen, der wegen Terrorismus, Propaganda, was man uns hätte auch eigentlich, also so die Intention, Landesverrat und so weiter, war ja auch so ein bisschen so Terrorismus, Propaganda, also eine ähnliche Konstellation.
Also der Weltautor hat damals auch sehr viel Solidarität erfahren, muss man ganz deutlich sagen. Da gibt offenbar einen guten Reflex in Deutschland, da verteidigend sich zu äußern, das finde ich eigentlich...
Genau. Schön. Also das war auch wahrscheinlich ein Grund, warum wir A, so viele Solidarität hatten und B, der Bundesregierung klar war, okay, die öffentliche Debatte muss man sofort beerdigen, weil man kann nicht irgendwie global auftreten und sagen, so gegenüber anderen Staaten, ihr müsst die Rechtsstaatlichkeit einhalten, wenn alle darauf zeigen, aber ihr geht gegen irgendwie unliebsame Journalisten bei euch zu Hause genauso vor. Ja, aber
würdest du denken, da ist jetzt auch schon wieder Zeit ins Land gegangen, über ein Jahr. Ist es noch immer so? Ich habe so den Eindruck, in der aktuellen, jetzt so, nenne ich jetzt mal Nach-Corona-Debatte, also nachdem, es gibt ja jetzt ein paar Lockerungen, wir sind jetzt ja sozusagen in so einem Zeitpunkt nach der ersten Welle, da hat eine kleine zweite Welle von Corona begonnen, wo sehr, finde ich, auf die Medien eingedröscht wird von einer kleinen, aber sehr lauten Minderheit, die jetzt ja auch auf die Straße geht. Also mir scheint, dass die Medien stärker im Fokus dieser Debatte sind. Ich habe so viele Schilder gesehen, Wochenends, über wir Staatsmedien und Lügenmedien, also ich finde, da hat sich was verfestigt, was generell der Pressefreiheit nicht gut tut.
Ja, das ist halt so eine Entwicklung, ne, von vielen Menschen, die irgendwann angefangen haben, sich nur noch auf YouTube oder Telegram zu informieren, weil sie irgendwie den aus meiner Sicht Logikfehler begehen, zu denken, also alles, was im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht meine Meinung ist, das stimmt alles gar nicht und deswegen glaube ich die Gegenmeinung und dann.
Aber glaubst du, dass das was macht generell mit den Medien oder ist das eigentlich nur eine laute, sehr kleine Minderheit? Also würdest du, das ist natürlich immer sehr spekulativ zu fragen, wenn ich jetzt nochmal Landesverrat gebe, muss ja nicht unsere Redaktion betreffen, sondern eine andere, der Paragraph besteht ja nach wie vor. Wir haben auch immer noch einen Inlandsgeheimdienst, der ab und an Dokumente liegt. Also die Frage ist letztlich, würde das nochmal so eine Solidaritätswelle geben? Kannst du dir das vorstellen?
Das weiß ich halt nicht. Ich würde es hoffen. Andererseits muss man auch sagen, wir hatten halt das größte Glück, was wir hatten, war halt, es war Ende Juli und wir merken es gerade, es war mitten im Sommerloch. Es ist überhaupt nichts passiert. Wir haben irgendwie 8 mal von 10 Tagen die Tagesschau aufgemacht, weil sonst nichts passiert ist. So, ne? Also das war so ein Glück, dass wir genau in dem Zeitpunkt das gehabt haben. Andererseits hatten wir auch Pech, die Hälfte war im Urlaub, hat es gar nicht mitbekommen. Aber einen Monat später hat die sogenannte Flüchtlingskrise begonnen. Also einen Monat später wäre das Momentum weg gewesen, dass wir so viel Aufmerksamkeit bekommen hätten, dann wären wir nur noch irgendwie auf Tagesschau Platz 5 gewesen, wenn überhaupt, weil ein anderes dominantes Thema alles andere überlagert hat. Ja. Also das muss man berücksichtigen. Andererseits glaube ich aber auch, dass sozusagen die weite Teile des Staates verstanden haben, dass man sich hier eine blutige Nase geholt hat und dass man dieses Instrument nicht mehr so schnell, so leichtfertig vielleicht rausholen sollte.
Naja, gut, aber wir hatten damals einen Innenminister mit Thomas de Maizière, der zumindest reflektiert war und auch, also wo man zumindest den Eindruck hatte, der hat zwar seine politische Meinung, aber der ist ernst zu nehmen und jetzt haben wir Horst Seehofer.
Ja, aber trotzdem ist unter de Maizière so passiert, ne?
Ja, schon, aber nun, wir wissen, das ist mal vielleicht eine kleine interessante Sache noch, wir wissen tatsächlich nicht, ob er direkt persönlich informiert wurde. Wir wissen das von Emily Haber, sozusagen der Staatssekretärin in seinem Ministerium, aber wir konnten bisher nicht zeigen und aus keinen Dokumenten ging das hervor, dass er persönlich informiert war. Ich frage mich schon, ob er vielleicht jemand gewesen sein könnte, der seinen irrlichternden Geheimdienstchef vielleicht hätte stoppen können. Weil immerhin ist Thomas de Maizière auch ein fähiger Jurist. Hätte ja sein können. Möglicherweise wäre die Sache mal anders ausgegangen. Na gut, das ist ja spekulativ, oder? Also wir wissen nicht, ob Thomas de Maizière gewusst hat. Müsste ihn heute mal jemand fragen.
Oder wir müssen vielleicht mal 25 Jahre abwarten, bis die Akten möglicherweise einsehbar wären nach 30 Jahren Geheimhaltungsfrist.
Ja, wir sollten vielleicht noch mal zum Ende hin ein bisschen Dank aussprechen. Wir haben jetzt schon eine Reihe von Personen genannt, denen wir danken. In erster Linie natürlich dieser Solidaritätswelle und den Menschen, die dahinter stehen. Wer das nicht mehr weiß, die IBAN von Netzpolitik.org trendete damals und es haben viele Leute auch ganz kleine Summen überwiesen. Und man sollte das nicht unterschätzen, wie wichtig diese Form der ideellen, aber auch der finanziellen Unterstützung war. Und der zweite wichtige Punkt sind sicherlich die Kollegen. Dass sich die Journalisten in ihrer Breite national und teilweise auch international hinter uns gestellt haben, war enorm wichtig. Ich glaube, unser Selbstverständnis war damals noch gar nicht so deutlich, dass wir ernstzunehmende Journalisten sind, sondern wir haben uns, glaube ich, mit 4 Mann noch anders definiert, als wir uns heute sehen. Und der dritte ist sicherlich die Solidarität, die wir auch erfahren haben von ganz vielen Juristen damals. Ich erinnere mich, wie viel uns auch da Hilfe angeboten haben. Ich hatte ein langes Telefonat mit Burkhard Hirsch, der leider ja verstorben ist, aber der sich sehr dezidiert geäußert hat und sozusagen angeboten hat, uns zu vertreten. Da waren viele Juristen, die sich auch auf unsere Seite gestellt haben. Und ich denke, wir hatten auch politische Unterstützung. Das sollte man auch nicht vergessen. Die Oppositionsparteien waren aus meiner Sicht nicht nur zum Selbstzweck, sondern auch aus einer gewissen Empörung heraus, auch von sich aus tätig. Ich glaube, da haben wir eine ganze Menge Leuten zu danken. Du sagst immer, oder du hast es jetzt öfter gesagt, also in diesem Jubiläumszusammenhang, dass es eine große Image-Kampagne für uns war. Und ich denke, das ist wohl der Fall, aber vielleicht auch für unsere Themen. Denn wir haben die Gelder auch benutzt, um extensiv über Geheimdienstthemen zu berichten. Ich glaube, der Live-Blog etwa, was wir dann jahrelang gemacht haben, was vor allen Dingen Anna und andere gemacht haben aus dem Bundestag zum Untersuchungsausschuss von BND und NSA, wäre, glaube ich, gar nicht möglich gewesen ohne diese Unterstützung. Also generell der Ausbau von Netzpolitik.org. Also wir haben viel zu danken. Fiel dir noch jemand ein, den ich da vergessen habe?
Also alle, die uns auch in der Öffentlichkeit dann den Rücken freigehalten haben, so indem sie halt drauf verlinkt haben, irgendwie sich mit uns empört haben und so weiter, muss man halt danken. Und das zeigt halt, wie wichtig so eine Solidarität ist, wenn man tatsächlich von sowas betroffen ist und so einem riesigen Gegner gegenübersteht. So, das, also wie motivierend das auch ist, zu wissen, man steht nicht alleine, sondern man kämpft hier für eine Sache, wo ganz viele Menschen einem den Rücken frei halten wollen. Und das war ein schönes Gefühl, auch wenn es mir meinen Urlaub versammelt hat damals. Aber ja, das ist halt so ein Ding, ja, unsere IBAN trendete. Wir haben seitdem auch unsere Server ausgebaut. Das war ja auch damals, wir hatten Server, die waren dafür ausgestattet, mal die vierfache Kapazität zu bekommen. Und dann packen wir das online und stellen fest, oh Mist, unser Admin ist im Urlaub. Und dann ist erstmal tagelang irgendwie unsere Webseite nicht erreichbar, weil immer kommt sie gerade wieder und dann kommt der nächste Link in der Tagesschau. Das hat aber auch gleichzeitig, ich glaube, vor Landesverrat galten so reine Internetpublikationen auch unter anderen Journalisten in Deutschland noch irgendwie als so, na, noch nicht so gleichwertige journalistische Medien. Ich glaube, für die Akzeptanz von Netzmedien an sich sozusagen hat der ganze Fall eine ganze Menge gebracht. Nicht nur für uns, sondern wir waren da auch nur ein Role Model für viele andere, die danach irgendwie auch, ja, wo es halt klarer war, wenn du das Trägermedium Netz nimmst, dann kannst du auch Journalismus machen und der auch irgendwie eine Wirkung hat, wenn schon irgendwie der Staat mit dem schärfsten Schwert, was er hat, sozusagen gegen ein Online-Medium 2015 vorgehen möchte oder vorgeht.
Wir sollten das vielleicht mal erwähnen, wer das nicht weiß. Wir haben eigentlich ein ziemlich einmaliges Modell in Deutschland. Und vielleicht würde es auch so gar nicht funktionieren, wenn es die Landesverratsaffäre nicht gegeben hätte. Wir sind zum ganz wesentlichen Teil leserfinanziert. Also alle unsere Leser und Leserinnen, die das möchten, geben uns das Geld, damit wir unabhängig sein können. Und da können wir uns eigentlich im Nachhinein, naja, wir können jetzt, wir haben, glaube ich, jetzt genug uns bedankt. Ich glaube, die Tatsache, dass wir daraus Motivation ziehen und dass wir uns auch dieser Unabhängigkeit bewusst sind, die ist hier jeden Tag zu merken. Wir wollen natürlich trotzdem politisch vielleicht noch mal ein bisschen enden. Aufgearbeitet ist noch nicht alles. Ich denke vor allen Dingen, die Tatsache, dass der Paragraph weiter besteht, ist ein Mangel, den im Justizministerium eigentlich mal jemand aufnehmen sollte. Aber wahrscheinlich ist der politische Druck weg, weil die Landesverratsaffäre jetzt so weit her ist, dass niemand mehr politischen Druck entwickelt, diesen Paragraphen wirklich zu ändern. Das müsste man dann vielleicht über die, ja, nach der Wahl nochmal anbringen.
Man muss ja dazu sagen, danach ist ja noch, also den Ausbau der Massenüberwachung konnten wir durch unsere Berichterstattung nicht stoppen, durch das BND-Gesetz, was dann halbwegs vom Verfassungsgericht in diesem Jahr irgendwie gestoppt wurde, gab es eine weitere Bedrohung der Pressefreiheit. Im Moment diskutiert die Bundesregierung über eine Verschärfung oder Reform des Verfassungsschutzgesetzes, womit der Verfassungsschutz dann Staatstrojaner bekommen soll, die auch gegen uns beim nächsten Mal eingesetzt werden könnten, was damals zumindest für den Verfassungsschutz legal noch nicht möglich war. Und auch das muss man halt ganz klar sagen, so vor diesem Hintergrund, das ist eine klare Bedrohung, nicht nur für die Pressefreiheit, aber auch, dass halt so ein Instrument einem weitgehend unkontrollierten Geheimdienst in die Hand gegeben wird.
Naja, und vor dem Hintergrund, dass der ominöse Hans-Georg Maaßen ja eins geschafft hat in seiner Amtszeit, bevor er seinen Hut nehmen musste, nämlich den größten Ausbau personell und finanziell dieses Inlandsgeheimdienstes, den wir je hatten in der Geschichte der Bundesrepublik. Also wenn wir heute, und wir haben ja gerade sozusagen auch darüber veröffentlicht, über das Verfassungsschutzgesetz reden, dann muss uns klar sein, dass wir eine sehr viel potentere Behörde haben. Und da sehe ich schon eine große Gefahr. Also wir haben immer noch Grund, weiter zu kämpfen, um Fehlentwicklungen wie diese zu benennen und möglichst auch dagegen aktiv zu werden. Vor allen Dingen aber unsere Leser und Leserinnen auch zu informieren darüber, was abläuft. Denn gerade das Verfassungsschutzgesetz, was du zuletzt erwähnt hast, ist sicherlich auch unter dem öffentlichen Radar von vielen gelaufen. Wir werden also weitermachen, können wir euch versprechen. Und wir hoffen, dass wir das unüberwacht und ohne Ermittlungen in den nächsten Jahren weiter tun können. Und wir hoffen auf eure Unterstützung.
Ja, unter netzpolitik.org/spenden findet ihr alle Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen. Unter netzpolitik.org/newsletter findet ihr unsere Möglichkeit, Newsletter zu abonnieren. Insofern sagen wir danke fürs Zuhören, danke für die Unterstützung. Bis zum nächsten Mal.